Der ursprüngliche Nachweis einer Asymmetrie zwischen Verkaufs- und Kaufpreisen, beziehungsweise noch überzeugender zwischen Verkaufen und Auswählen, war sehr wichtig für die anfängliche Akzeptanz der Konzepte von Referenzpunkt und Verlustaversion. Es besteht jedoch Einvernehmen darüber, dass Referenzpunkte instabil sind, insbesondere in ungewöhnlichen Laborsituationen, und dass der Endowment-Effekt dadurch beseitigt werden kann, dass man den Referenzpunkt verändert. Kein Endowment-Effekt wird erwartet, wenn Eigentümer ihre Güter als Wertträger für zukünftige Tauschgeschäfte betrachten, eine weit verbreitete Einstellung auf den üblichen Handels- und Finanzmärkten. Der Experimentalökonom John List, der das Handeln bei Baseballkarten-Tauschbörsen erforscht hat, stellte fest, dass Neulinge in diesem Geschäft sich nur widerwillig von ihren Karten trennten, aber dass dieser Widerwille schließlich mit zunehmender Handelserfahrung verschwand. Noch überraschender war, dass List einen starken Effekt der Handelserfahrung auf den Endowment-Effekt für neue Güter feststellte. Bei einer Tauschbörse stellte List ein Schild auf, das Passanten bat, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen, für die sie mit einem kleinen Geschenk belohnt würden. Einer Kaffeetasse oder einer gleichwertigen Tafel Schokolade. Die Geschenke wurden nach dem Zufallsprinzip verteilt. Als die Teilnehmer aufbrechen wollten, sagte List zu jedem von ihnen: »Wir haben Ihnen eine Tasse oder eine Tafel Schokolade gegeben, aber Sie können sie gegen eine Tafel Schokolade oder eine Tasse eintauschen, wenn Sie wollen.« Lists Ergebnisse stimmten exakt mit den Befunden von Jack Knatchs früheren Experimenten überein. Er stellte fest, dass nur 18% der unerfahrenen Händler bereit waren, ihr Geschenk gegen das andere einzutauschen. In deutlichem Gegensatz dazu zeigten erfahrene Händler keine Spur von einem Endowment-Effekt. 48% von ihnen tauschten. Zumindest in einem Marktumfeld, in dem Handeln die Regel war, waren sie Tauschgeschäften nicht abgeneigt. Jack Knatch führte auch Experimente durch, bei denen subtile Manipulationen den Endowment-Effekt zum Verschwinden brachten. Teilnehmer zeigten nur dann einen Endowment-Effekt, wenn sie das Gut eine Zeit lang physisch besaßen, ehe die Möglichkeit, damit zu handeln, erwähnt wurde. Verfechter der ökonomischen Standardtheorie würden vielleicht ins Feld führen, Knatch habe zu viel Zeit mit Psychologen verbracht, weil seine experimentelle Manipulation ein Interesse an den Variablen verrate, die Sozialpsychologen für wichtig hielten. Tatsächlich sind in der laufenden Debatte über den Endowment-Effekt deutliche Unterschiede in den methodischen Ansätzen von Experimentalökonomen und Psychologen zutage getreten. Erfahrene Händler haben offenkundig gelernt, die richtige Frage zu stellen, die lautet: Wie sehr will ich diese Tasse besitzen im Vergleich zu anderen Dingen, die ich stattdessen haben könnte? Dies ist die Frage, die Eakins stellen, und bei dieser Frage gibt es keinen Endowment-Effekt, weil die Asymmetrie zwischen der Lust, etwas zu bekommen, und der Unlust, etwas wegzugeben, hier irrelevant ist. Neueste Studien über die Psychologie der Entscheidungsfindung unter Armut deuten darauf hin, dass die Armen eine weitere Gruppe sind, bei der wir ebenfalls keinen Endowment-Effekt erwarten. In der neuen Erwartungstheorie bedeutet Armut, unterhalb des eigenen Referenzpunktes zu leben. Es gibt Güter, die die Armen benötigen und sich nicht leisten können, sodass sie immer in der Verlustzone sind. Kleine Geldbeträge, die sie erhalten, werden daher als ein verminderter Verlust, nicht als Gewinn wahrgenommen. Das Geld hilft einem, ein wenig in Richtung des Referenzpunktes zu klettern, aber die Armen bleiben immer auf dem steilen Schenkel der Wertfunktion. Menschen, die arm sind, denken wie Händler, aber die Dynamik ist eine ganz andere. Anders als Händler sind die Armen nicht indifferent gegenüber den Unterschieden zwischen Gewinnen und Weggeben. Ihr Problem ist, dass sie nur zwischen Verlusten wählen können. Geld, das sie für ein Gut ausgeben, bedeutet den Verlust eines anderen Gutes, das sie stattdessen hätten kaufen können. Für die Armen sind Kosten Verluste. Wir alle kennen Menschen, denen es wehtut, Geld auszugeben, obwohl sie, objektiv gesehen, recht wohlhabend sind. Es mag auch kulturelle Unterschiede in der Einstellung zu Geld geben und insbesondere zu Ausgaben für Impulskäufe und kleinere Luxusartikel, wie etwa den Kauf einer verzierten Tasse. Ein solcher Unterschied mag die große Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Tassenstudie in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien erklären. Kauf- und Verkaufspreise unterscheiden sich erheblich bei Experimenten, die mit zufällig ausgewählten Studenten in den USA durchgeführt wurden, aber die Unterschiede sind viel geringer als bei englischen Studenten. Es gibt noch viel über den Endowment-Effekt zu lernen. Zum Thema Endowment-Effekt. Ihr war egal, welches der beiden Büros sie bekommen würde, aber einen Tag nach der Bekanntgabe war sie nicht länger gewillt zu tauschen. Endowment-Effekt. Diese Verhandlungen führen nirgendwo hin, weil es beiden Seiten schwerfällt, Zugeständnisse zu machen, selbst wenn sie im Gegenzug etwas dafür bekommen. Verluste werden höher bewertet als Gewinne. Als sie die Preise anhoben, versiegte die Nachfrage. Er hasst den Gedanken, sein Haus für weniger Geld zu verkaufen, als er dafür gezahlt hatte. Hier wirkt die Verlustaversion. Er ist ein Geizhals und empfindet jeden Dollar, den er ausgibt, als einen Verlust. 28. Negative Ereignisse. Das Konzept der Verlustaversion ist zweifellos der wichtigste Beitrag der Psychologie zur Verhaltensökonomik. Dies ist seltsam, weil es niemanden überrascht, dass Menschen viele Ergebnisse als Gewinne und Verluste beurteilen und Verluste höher bewerten als Gewinne. Amos und ich sagten oft im Scherz, wir erforschten ein Gebiet, über das unsere Großmütter eine Menge wüssten. Tatsächlich aber wissen wir mehr als unsere Großmütter, und wir können die Verlustaversion jetzt in den Rahmen eines umfassenderen Zwei-Systeme-Modells des Geistes integrieren, insbesondere in eine biologische und psychologische Betrachtungsweise, in der Negativität und Flucht stärker sind als Positivität und Annäherung. Die Folgen der Verlustaversion lassen sich in erstaunlich unterschiedlichen Phänomenen aufspüren. Nur Mehraufwendungen werden ersetzt, wenn Güter beim Transport verloren gehen. Versuche zu umfassenden Reformen scheitern sehr oft. Profigolfer putten treffsicherer zum Par als zum Birdie. Klug wie sie war, wäre meine Großmutter erstaunt gewesen über die konkreten Vorhersagen aus einer allgemeinen Idee, die sie für selbstverständlich hielt. Stellen Sie sich zwei schwarze Kästen vor, aus denen Ihnen jeweils ein Augenpaar entgegenblickt. Das eine mit weit aufgerissenen Augen, das andere mit mehr verengten Augen. Bilder einer derartigen Vorstellung wurden Menschen gezeigt, die in einem Hirnscanner lagen. Jedes Bild wurde kürzer als eine 200stel Sekunde dargeboten und sofort durch visuelles Rauschen maskiert, eine zufällige Darbietung dunkler und heller Quadrate. Keiner der Betrachter hatte bewusst registriert, dass er Bilder von Augen gesehen hatte, aber ein Teil ihres Gehirns wusste es ganz offensichtlich. Die Amygdala, die vor allem als Bedrohungszentrum des Gehirns fungiert, obgleich sie auch bei anderen emotionalen Zuständen aktiviert ist. Die Hirnaufnahmen zeigten eine starke Reaktion der Amygdala auf ein bedrohliches Bild, das der Betrachter nicht als solches erkannte. Die Information über die Bedrohung wurde wahrscheinlich über einen superschnellen Nervenkanal weitergeleitet, der direkt in ein Hirnareal mündet, das Emotionen verarbeitet und dabei die Sehrinde umgeht, in der das bewusste Erleben des Sehens stattfindet. Derselbe neuronale Schaltkreis ist auch dafür verantwortlich, dass schematische wütende Gesichter, eine potenzielle Bedrohung, schneller und effizienter verarbeitet werden als schematische zufriedene Gesichter. Einige Experimentatoren haben berichtet, dass ein wütendes Gesicht aus einer Menge von heiteren Gesichtern heraussticht, während ein einzelnes heiteres Gesicht sich nicht aus einer wütenden Menge heraushebt. Das Gehirn des Menschen und anderer Säugetiere enthält einen Mechanismus, der darauf ausgelegt ist, schlechten Nachrichten den Vorrang zu geben. Indem dieser Schaltkreis die Zeitspanne für die Wahrnehmung eines Fressfeindes um ein paar Hundertstel Sekunden verkürzt, erhöht er die Chancen des Tieres, lange genug zu leben, um sich fortzupflanzen. In den automatischen Operationen von System 1 spiegelt sich diese evolutionäre Geschichte wider.